Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Ganz herzlich willkommen zum Breitband. Eine Stunde Medien, digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. In dieser Ausgabe Breitband im Quadrat geht es wieder mal eine Stunde um ein Thema, nämlich Suchmaschinen und mögliche Alternativen und wie sie funktionieren. Denn obwohl wir Informationen natürlich immer öfter über soziale Medien wie Facebook und Twitter bekommen, sind gute alte Suchmaschinen immer noch ganz fest verwachsen mit unserem Leben. Sie entscheiden zu großen Teilen mit, was wir lernen, was wir kaufen, was wir buchen und auch was wir eben nicht erfahren und nicht wissen. Googles Marktanteil in Deutschland liegt bei über 90%. Die Suchmaschine hat erheblichen Einfluss auf unser Bild von der Wirklichkeit. Wer bei Google nicht auftaucht, existiert nicht. Klagen nicht nur deutsche Presseverlage. Wer dauernd auftaucht, wird nicht vergessen. Klagen nicht nur Spanier, die bei Google noch immer finden, dass ihr Haus vor 15 Jahren zwangsversteigert wurde. Deswegen hat der Europäische Gerichtshof ein Recht auf Vergessenwerden eingeführt. Macht das Sinn? Wie funktioniert eigentlich eine Suchmaschine? Nach welchen Regeln setzt sie für uns die Wirklichkeit zusammen? Warum ist Googles marktbeherrschende Stellung ein Problem? Und wie kann man mal Alternativen fördern, die Suche im Netz vielleicht auf ein neues, anderes Fundament stellen? Das sind ein paar Fragen, die wir hier in den nächsten 55 Minuten, knappe Stunde diskutieren werden mit drei Gästen. Einmal zugeschaltet ist der Felix Stalder, Professor für digitale Kultur und Theorie der Vernetzung an der Zürcher Hochschule der Künste. Ganz herzlich willkommen. An Sie gleich die Frage, warum müssen wir uns denn eigentlich über Suchmaschinen und Google im Speziellen und die große marktbeherrschende Stellung von Google überhaupt Gedanken machen?
Ich glaube, da gibt es zwei Gründe dazu. Einerseits ist natürlich, wie wir etwas über die Welt erfahren, was wir nicht erfahren, ist ganz entscheidend dafür, wie wir die Welt wahrnehmen und entsprechend, wie wir in der Welt handeln. Sie haben das in der Anmoderation schon besprochen. Was nicht gefunden werden kann, existiert nicht. Und damit ist es natürlich entscheidend, wie Findbarkeit konstruiert ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass durch das Suchen geben wir wahnsinnig viel Information über uns preis. Nicht nur, was wir machen, sondern auch, was uns interessiert, was wir vielleicht in der Zukunft machen möchten, welche Befürchtungen wir haben, welche Pläne wir haben. All dieses Wissen, das wird gesammelt vom Suchmaschinenhersteller oder Betreiber, in dem Fall Google. Und damit kann Google natürlich arbeiten. Und die Frage ist, was macht es damit, was kann es damit machen und wie wirkt sich das aus darauf, wie wir die Welt wahrnehmen und in der Welt handeln können?
Sehr schön. Das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Zunächst noch meine beiden anderen Gäste. Da ist Nico Herting, Anwalt hier in Berlin für Medien- und Internetrecht. Sie nutzen Google?
Ich nutze Google wie 95% aller Deutschen. In Deutschland hat ja Google einen weitaus höheren Marktanteil als in den Vereinigten Staaten.
Und haben Sie das Gefühl, dass Ihr Weltbild verzerrt ist?
Nein, das halte ich für eine vereinfachte Sichtweise.
Ja, da können wir ja noch mal drüber diskutieren. Aus Hannover zugeschaltet ist Wolfgang Sander-Beuermann, studierter Maschinenbauer. Was macht ein Maschinenbauer, der was auf sich hält? Natürlich, er baut Suchmaschinen. Vorsitzender sind Sie des SUMA e.V., einem Verein, der in Kooperation mit der Uni Hannover seit fast 20 Jahren die deutsche Suchmaschine MetaGer betreibt. Ganz herzlich willkommen, Herr Sander-Beuermann. Was unterscheidet denn MetaGer von Google? Warum haben Sie die Weltherrschaft noch nicht übernommen?
Auf die Frage gibt es natürlich Antworten aus den verschiedensten Perspektiven. Ich antworte mal aus der Perspektive des Nutzers, die interessiert ja sicherlich am meisten. Aus Nutzerperspektive speichern wir im Unterschied zu Google eben keine Nutzerdaten. Wir speichern nichts, was auch nur nach Nutzerdaten irgendwie riechen könnte. Wir haben gar kein Interesse daran. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und unser Ziel ist, Instrumente zur Erkenntnisgewinnung bereitzustellen. Und wir wollen nicht mit Nutzerdaten Geld verdienen. Das ist so das erste Kriterium aus der Sicht des Nutzers. Man kann es natürlich aus anderen Perspektiven anders sehen. Man kann das technisch sehen. Wir sind ein kleiner Verein. Google hat 50.000 Mitarbeiter. Wir sind zu fünft an MetaGer am Arbeiten. Gegen ein 50.000 Mann Weltunternehmen zu konkurrieren, das geht schon allein vom Geld her nicht.
Aber was man trotzdem an alternativen Suchmaschinen zumindest erdenken kann, da sprechen wir dann so ein bisschen am Ende der Sendung drüber. Bevor wir sagen wir mal, über die Macht von Google und anderen Suchmaschinen sprechen, sollten wir noch mal ein bisschen erklären, wie Suchmaschinen eigentlich funktionieren. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Leute fragt, wissen Sie, wie eine Suchmaschine funktioniert, dann sagen alle, ja, na klar, wissen wir das. Aber wenn man da ein bisschen nachfragt, dann ist das doch nicht so wahnsinnig weit her mit dem Wissen. Herr Sander-Beuermann, ich meine, Sie betreiben nun eine Suchmaschine. Fangen wir mal am Anfang an. Also da ist das große Web und die großen verlinkten Rechner. Was macht eine Suchmaschine am Anfang, um überhaupt Suchmaschine sein zu können?
Ja. Also ich glaube, man kann sich das am besten vorstellen, so wie man das als Mensch machen würde, wenn es keine Suchmaschinen gäbe. Was würde man denn machen, wenn man das gesamte Internet erfassen wollte, als ganz normaler Mensch? Man würde auf irgendeine Webseite gehen, möglichst auf eine, auf der es viele Links zu anderen Webseiten gibt. Diese erste Webseite, mit der man anfängt, die druckt man aus und speichert sie ab. Das heißt, man heftet sie in einem Aktenordner ab. Dann guckt man sich die Links auf dieser Webseite an. Man klickt auf den ersten Link, landet auf einer neuen Webseite, druckt die aus, also speichert sie ab, heftet sie in den Aktenordner. Guckt auf den nächsten Link, klickt da drauf, kommt zur nächsten Seite, druckt sie aus, speichert sie ab. Das macht man so lange, bis der Aktenordner voll ist. Diesen Vorgang nennt man bei Suchmaschinen das Crawlen, vom englischen Wort to crawl, krabbeln, kriechen. Ein Programm, welches über die Links des Internet sich bewegt, kriecht sozusagen. Und die Inhalte, die dort gefunden werden, überträgt, in Bild gesprochen halt, als Papier in Aktenordner geheftet. So, das ist der erste Teil der Suchmaschine, der sogenannte Crawler. Der nächste Teil, wenn dieser Aktenordner dann voll ist, dann geht man daher und indexiert diesen Aktenordner. Also, man nummeriert die Seiten im Aktenordner durch, von 1 bis 1000 oder wie immer da reinpassen, und geht durch jedes Blatt Papier, durch jede Webseite und markiert die Wörter da drauf und notiert sich, auf welcher Seite welche Wörter stehen. Diese Zusammenstellung der Fundstellen der Wörter, das wird der Index. Das ist der Index. Den heftet man dann hinten oder vorne ab. Und wenn man dann in diesem Aktenordner mal was sucht, dann guckt man in diesem Index nach und weiß, das kommt auf Seite 17 und 23 und 1148, wenn es denn so viele Seiten sind. Das ist der zweite Teil der Suchmaschine, der Indexer oder Indizierer.
Dazu ganz kurz mal eine Frage. Also wenn jetzt diese Google Crawler oder der Bing Crawler oder der Yahoo Crawler, die haben ja eigentlich jede so einzelne Software, die halt das von Link zu Link hüpfen und das Netz topografisch erfassen. Was wird denn da genau gespeichert? Werden da die Webseiten mit kompletten Inhalten auch gespeichert?
So ist es. Ah, ja. Die Webseiten mit kompletten Inhalten. So wie man es auf Papier ausdrucken würde und Aktenordner reinheften würde. Wichtig ist erstmal, dass man diese beiden Programmteile einer Suchmaschine als normaler Nutzer gar nicht wahrnimmt. Das passiert im Hintergrund und das macht die Suchmaschine rund um die Uhr 24/7. Das, was der Nutzer sieht, das ist dann der dritte Teil, die Nutzerschnittstelle. Das, wo man die Suchwörter eintippt. Diese Suchwörter werden genommen von der Suchmaschinensoftware. Die guckt im Index nach, auf welchen Webseiten die Wörter, die man da eingetippt hat, stehen. Und liefert dem Nutzer genau diese Webseiten, zu denen er die Wörter eingetippt hat und die im Index gefunden worden sind.
Genau, das ist so im Prinzip, wie eine Suchmaschine funktioniert. Herr Stalder, also das ist ja noch ein bisschen komplexer. Also Google und auch andere große Suchmaschinen haben offensichtlich einen sehr riesigen und umfassenden Index, zumindest der allermeisten, über Links zu erreichender Seiten. Was passiert denn da genau, wenn ich ein Suchwort eintippe? Nach welchen Kriterien, Mechanismen sucht denn die Suchmaschine für mich dann diese wichtigen, sagen wir mal, 10 Links raus, die ich dann in dem Ergebnis präsentiert bekomme?
Genau, das ist ja die zweite Aufgabe der Suchmaschine. Sie muss aus den potenziell Millionen von Fundobjekten, wo die Begriffe, die man sucht, vorkommen, muss es die 10 wichtigsten Seiten herausfiltern. Weil 95% der Nutzer gehen nie über die ersten 10 Seiten, 2/3 der Nutzer gehen über die ersten 10 Links, 2/3 der Nutzer gehen nicht über die ersten 3 Links heraus. Das heißt, es ist eine enorme Konzentration, 1 Million potenzieller Dokumente muss runtergefiltert werden auf, sagen wir mal, 10.
In minimaler Zeit.
In minimaler Zeit. Und das geschieht auf 2 Arten. Das eine ist, dass im Index die Seiten schon gewichtet sind, also der Index selber unterscheidet, ist das eine wichtige oder eine unwichtige Quelle. Das macht über den sogenannten Page Rank, das heißt, er untersucht, wie viele Links verweisen auf diese Seite, und jeder Verweis auf eine Seite wird gelesen als ein Qualitätsmerkmal. Insofern werden Seiten, die auf die häufig verwiesen wird, werden als wichtiger erachtet, wie Seiten, auf die nicht verwiesen werden. Das ist das eine. Das sind aber immer noch zu viele. Das zweite ist, dass die Suchmaschine, jetzt unabhängig, ob sie mit persönlichen Daten Geld verdienen will oder nicht, versucht zu bestimmen, wer ist das, der sucht? Was für ein Interesse hat diese Person? Was ist der Kontext der Anfrage? Und dieser Kontext der Anfrage wird erstellt dadurch, dass einerseits die bisherige Suchgeschichte angeschaut wird, aha, die Person hat immer wieder nach diesem Begriff geschaut und dann immer wieder auf die und die Art von Links geklickt. Das heißt, es ist wahrscheinlich zum Beispiel, wenn die Person den Begriff Jaguar sucht, dann ist sie eher an Tieren als an Autos interessiert. Aber auch der Kontext der Frage, was für Tageszeit ist es, wo ist die Person, ist es von einem mobilen Telefon oder von einem Rechner aus, wo befindet sich die Person beispielsweise mit den Lokalisierungsdaten übers Mobiltelefon etc. etc. Und all das wird als eine Art eine zweite Filter über diesen ersten Filter gelegt, um dann nochmals die Fundstücke auf die Person hin zu sortieren, und das nennt man dann Personalisierung.
Und wo kommt jetzt, was davon nennt man den Google-Algorithmus?
Beides gemeinsam. Also der ursprüngliche Algorithmus, der sogenannte PageRank, der stammt aus den späten 90er Jahren, das ist der, der jeder Seite ein Gewicht zuordnet. Und seit Mitte der Nullerjahre wird dann noch zusätzlich, werden die Resultate sogenannt personalisiert. Das heißt, sie werden auf den einzelnen Nutzer hinzugeordnet. Das heißt, wenn Sie einen Begriff suchen und wenn ich einen Begriff suche, kriegen wir nicht dieselben Resultate. Und das ist eines der Probleme.
Wie viele Kriterien gibt es denn, nach denen Google abwägt, ob jetzt oder auch eine andere Suchmaschine abwägt, ob eine betreffende Seite jetzt für mich interessant ist und unter die ersten 10 Ergebnisse kommt?
Das ist eine gute Frage. Das hält Google geheim, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht genau, wie diese Kriterien aussehen. Aber die aktuellen Schätzungen, die kursieren, sind so um 200 Kriterien.
Können wir davon noch ein paar nennen?
Eben das eine ist, ist der sogenannte PageRank, das heißt, wie viele Links verweisen auf eine Seite und woher kommen diese Links. Das ist eine Art eine Topografie des Internets, ist das weit oben oder weit unten. Das andere ist eben die Person, die Sprache der Person, die Geschichte der Person, das Betriebssystem, der Ort, die Suchgeschichte einerseits, andererseits aber auch das Surfverhalten. Google folgt uns ja nicht nur dadurch, dass wir immer wieder etwas in die Suchbox eingeben, sondern auch, dass ganz viele Seiten Google Ads schalten, damit auch Nutzerverhalten übermittelt wird. Ganz viele Seiten benutzen Google Analytics, um ihre Logs zu analysieren. Auch hier werden massenhaft Daten an Google übermittelt. Das heißt, Google hat ein ziemlich komplettes Bild davon, wie wir uns durchs Internet bewegen, einerseits. Andererseits hat es einen zunehmend umfassenden Blick darauf, wie wir uns durch den physischen Raum bewegen, dadurch, dass Android eine marktbeherrschende Stellung hat.
Also dieses Betriebssystem für Mobilfunktelefone, das vergessen ja viele. Das geht ja manchmal so ein bisschen aus dem Blick, dass Google ja eben einerseits natürlich die Suche ist, aber zu Google gehören ja ganz, ganz viele Dienste. Also Google Plus, das soziale Netzwerk, YouTube, Android, das größte Betriebssystem für Smartphones. Google hat einen Mail-Service, Google hat Karten, Google bietet Kalender an. Google ist ein Internet-Service-Provider, zumindest in den USA. Google experimentiert mit autonomen Autos, mit Robotern, mit Heimautomation und will jetzt auch in einen Zustelldienst investieren. All das sind sozusagen persönliche Informationen, die unsere Suche am Ende verfeinern und beeinflussen?
Genau, all das geht in diesen Suchalgorithmus rein als Variablen und raus kommt dann irgendwas. Die Suchresultate.
Herr Sander-Beuermann, was sind denn die Grenzen dieses Prinzips der Websuche? Also das setzt ja alles voraus, dass diese Crawler, also diese Software, die das Web von Link zu Link, von Link zu Link durchsucht und das speichert, was es dort findet, eben Links vorfinden. Gibt es denn auch Webseiten, die nicht von diesen Suchmaschinen erfasst werden?
Ja, natürlich. Aber lassen Sie mich eben noch ergänzen zu den Faktoren, die die Reihenfolge, das Ranking beeinflussen. Das ist ja in Patentschriften niedergelegt. Ich habe die vor Jahren mal gelesen. Da stehen so einige hundert von Faktoren drin, die ins Ranking eingehen können. Ob sie das tun und wie sie das tun, das ist nicht transparent. Da stehen auch Faktoren drin, wie zum Beispiel die Größe des Unternehmens, Anzahl der Mitarbeiter, Jahresumsatz, geografische Lage und so weiter. All das kann für das Ranking eine Rolle spielen. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage. eine Webseite muss ja nicht von einer anderen verlinkt sein. Es gibt ja genug Webseiten, die von keinen anderen verlinkt sind. Zu denen finden die Crawler nicht von selber hin. Die muss dann der Eigentümer dieser Webseite, wenn er das haben will, dem Google-Crawler oder dem anderen Crawler sagen, hier gibt es eine Seite, bitte erfasse die. Das ist ja eine Sorte von Seiten, die nicht automatisch erfasst werden, die man so, sagen wir mal, die oberste Schicht des Deep Web nennt, des tiefen, zunächst unsichtbaren Web. Aber es gibt ja auch tiefere Schichten. Es gibt ja auch Webinhalte, die gar nicht in Webseiten erfasst sind, sondern die selber wiederum in Datenbanken verborgen sind. Auch in diese haben sich die Crawler mittlerweile ein bisschen vorgearbeitet, indem Anfragen simuliert werden, indem der Google-Crawler so tut, als wenn er menschliche Worte in eine Datenbank eintippt und dort dann Inhalte herauszieht. Das funktioniert aber nur begrenzt. Das ist so die, sagen wir mal, die zweite Tiefenebene des Deep Web.
Und, ganz kurz nur, das muss man ein bisschen erklären. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, sagen wir mal, ein Katalog einer Bibliothek. Ja, eine Datenbank ist eine Software, in der sind enthalten Autoren, Titel, wo das Buch steht. Und über den Browser, über das Internet kann jetzt ein Nutzer Fragen an diese Datenbank stellen. Also gib mir den Nutzer, den Autor mit dem Titel XY und dann sucht diese Datenbanksoftware eben das raus und zeigt es im Browser an. Aber das sind eben Sachen, die ein Webcrawler erstmal so per se nicht erfassen kann. Inhalte, die in solchen Datenbanken drin sind.
Und die dritte Ebene oder die tiefste Ebene des Deep Web, das sind die hinter eigenen Software-Schichten verborgen sind. Bekannt ist es wahrscheinlich das Tor-Netzwerk oder auch das Freenet, die nochmal eigene Protokolle dazwischen geschaltet haben, über die Crawler gar nicht rübergehen können.
Und die Nutzer nur aufrufen können, wenn sie selber bestimmte Software auf ihren Rechnern installieren.
Genau
und auch diese Inhalte, wie zum Beispiel so Schwarzmärkte und solche
Sachen. Wird häufig mit sowas in Verbindung gebracht. Aber das ist natürlich auch für politische Gruppen interessant und damit nicht politische Gruppen auch ein Rückzugsgebiet haben, wo sie nicht verfolgt werden können.
Wichtiger Aspekt.
Es gibt aber noch weitere Ebenen der Inhalte, die Google nicht indexiert. Das sind Dinge, die es nicht indexieren will.
Okay, wichtiger Punkt. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen?
Zum Beispiel Seiten wie Pirate Bay sind schlecht indexiert, obwohl sie indexierbar wären. Google versucht zunehmendermaßen Dinge, die also in einem Grund kontroversiell sind, das heißt das Urheberrecht, vor allem im Bereich des Urheberrechts, gar nicht mehr zu erfassen oder dass die im Index nicht mehr erscheinen. Vielleicht sind sie noch erfasst, aber sie werden dann in den Suchergebnissen teilweise nicht mehr ausgegeben.
Genau, wir haben dazu auch Links auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de. Da gibt es Links zum Beispiel eben zu einer Webseite, die auflistet, welche Links bei Google angeblich nicht im Index auftauchen. Und das sind vor allen Dingen viele Porno-Webseiten, aber eben auch politische rechtsradikale Seiten, die, wenn man danach sucht, zumindest in Deutschland, nicht unter den Suchergebnissen auftauchen, vielleicht stehen sie bei Google im Index, aber sie werden zumindest bei der Suchanfrage nicht als URLs berücksichtigt. Und das ist doch eine recht lange Liste. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber das sind schon sicherlich einige Tausend, die da dann auftauchen und die mit einer Google-Suche so erstmal nicht zu finden sind. Wie groß ist denn dieses Deep Web?
Behauptungen sind, dass der Inhalt noch mal mindestens genauso groß ist wie das sichtbare Web oder dass er auch noch bis zum Zehnfachen größer sei. Also in dieser Bandbreite liegen die Schätzungen. Da man das Deep Web eben so nicht erfassen kann, weiß es auch keiner so genau. Man kann immer nur Teile erfassen, die man manuell erfasst und dann Vergleiche mit Teilen des sichtbaren Web und das ins Verhältnis setzen oder so. Aber das ist wirklich weiße Flecken auf der Landkarte.
Und vielleicht sollte man auch noch darauf hinweisen, Webseitenbetreiber können auch verhindern, dass der Google Crawler oder der Yahoo-Crawler oder der Bing-Crawler ihre Webseite erfasst und sie somit in der Suche auftaucht. Das geht relativ einfach über so eine kleine Datei, die nennt sich robots.txt, eine kleine Textdatei, die kann jeder, der eine Webseite hat, bei sich auf den Server legen und dann wird die Suche sozusagen bei Google in der Suche nicht auftauchen, die Seite.
Damit haben sich alle Suchmaschinen dran.
Genau, da halten sich alle Suchmaschinen dran. Ich denke, jetzt haben wir so ein bisschen skizziert, wie so Suchmaschinen funktionieren, welche Sachen auftauchen, welche nicht auftauchen und den Zuhörern so ein bisschen ein Gefühl dafür gegeben, dass diese Suchmaschinen, sei es Google, sei es Bing, sei es Yahoo oder all die anderen, die es dort draußen gibt, nicht das komplette Web und schon gar nicht die komplette Wirklichkeit abgeben. Herr Herting, Sie haben vorhin gesagt, das mag alles sein und das ist auch alles unbestritten, aber mein Weltbild wird dadurch trotzdem nicht verzerrt, dass ich Google nutze. Erklären Sie das mal.
Also das komplette Web und auch die komplette Wirklichkeit, Ja, da würde ich mal kritisch fragen, ist das nicht eine Illusion? Gibt es das überhaupt? Sind wir nicht immer schon darauf angewiesen gewesen, auch in den vordigitalen Zeiten, dass wir Hilfestellung bekommen haben bei dem Weg durch die Wirklichkeit? Ist nicht dieser Radiosender, in dem wir hier gerade uns bewegen, ist der nicht auch ein Stück Hilfestellung? Und da wird es auch immer Stimmen geben, die sagen, ja, das werden Sie kennen, Herr Banse, wird es immer Stimmen geben, die sagen, also warum macht ihr denn immer die und die Themen und hier mein Anliegen kommt nicht vor? Ja, also auf solche Filter sind wir letztlich doch alle angewiesen, wenn wir uns durch die Wirklichkeit bewegen.
Gut, also ich wollte noch
hinzufügen?
Bitte, Herr Staller.
Also noch ein paar Punkte angesprochen. Der erste ist die Frage, ob Google mein Weltbild verzerrt.
Ja, bitte.
Das, glaube ich, ist die falsche Frage, weil es in dem Sinn nicht ein richtiges Weltbild gibt, das haben wir ja schon besprochen, das dann plötzlich verzerrt wird und jetzt brauche ich nur irgendwie das richtige Weltbild. Ich glaube, das ist eine Illusion. Wir können die Wirklichkeit immer nur über Filter wahrnehmen. Die Frage ist doch, ist mein Weltbild anders wegen Google? Und da, glaube ich, kann man auf jeden Fall ja sagen, es ist anders. Und ob das jetzt deswegen besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Aber es hat eine große Einfluss darin, wie ich die Welt sehe, was für Informationen ich über die Welt mir beschaffen kann.
Machen Sie das mal mit einem Beispiel. Machen Sie das mal mit einem Beispiel Plastik. Das hat der Herting ja auch angemerkt, das finde ich auch überzeugend. Wir haben immer mit Filtern gelebt und ein Radiosender, eine Zeitung und alles sind im Prinzip Filter für Menschen, um die Wirklichkeit um sie herum irgendwie wahrzunehmen und überhaupt verarbeiten zu können. Das sagen Sie jetzt auch. Aber sagen Sie doch mal, nennen Sie doch mal ein Beispiel, wie Google unser Weltbild beeinflusst.
Indem es beispielsweise Informationen, die bisher in total unterschiedlichen Kontexten existierten, kontextlos zusammenführt. Alles, was ich jetzt nicht geheim behalte, ist potenziell vollkommen öffentlich. Und das ist ein ganz massiver Unterschied, wie wir uns selbst, unsere Welt wahrnehmen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Google ist so gut, weil es immer was Passendes findet. Das stimmt. Nur wissen wir gar nicht, was es gibt. Insofern, dass was Passendes kommt, heißt nicht, dass nicht viel bessere Dinge vielleicht nicht kommen. Wenn es 1000 mögliche Treffer gibt, dass da einer davon gut ist, erstaunt mich jetzt noch nicht. Man merkt das immer, wenn man etwas versucht zu finden, von dem man weiß, dass es gibt, aber es nicht mehr findet. Da sieht man, dass diese Suchmaschinen eben überhaupt nicht so gut sind, wie sie sagen. Nur, dass sie halt einem irgendetwas präsentieren und wir nehmen an, dass das schon das Beste ist. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und der dritte Punkt noch zu den Filtern und den Hilfestellungen. Ja, wir haben das immer gebraucht. Man kann nicht individuell die ganze Welt wahrnehmen. Da braucht man Leute, die einem gewisse Dinge vororganisieren. Was jetzt aber passiert, ist, dass eine Vielzahl von Filtern, das Radio, die Zeitung, die Regionalzeitung, das nationale Fernsehen, der Freundeskreis, was auch immer. Wir hatten eine Vielzahl unabhängiger Filter, die alle die Welt etwas anders dargestellt haben. Was wir jetzt haben, ist, dass all diese Filter konsolidiert werden durch einen. Mhm. Und dieser eine Filter, der funktioniert immer und in jeder Situation nach der gleichen Logik. Nämlich darin, dass es ein kommerzielles Unternehmen ist. Vorher hatten wir verschiedene Filter, Teile kommerzielle, Teile nicht kommerzielle, Teile eher sozial organisiert, Teile sehr großflächig organisiert. All diese Vielfalt, die verschwindet und wird ersetzt durch einen einzigen Art des Filters. Und das ist das Problem, nicht das Filtern an und für sich.
Okay, Nico Herting, Medienrechtler hier aus Berlin, bitte.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, also das, was, worüber wir sprechen, wenn wir über Google und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse sprechen, ist immer begleitet von einem gewissen Gefühl des Unwohlseins. Man muss sich fragen, wo das Gefühl dieses Unwohlseins, das ist etwas Gefühltes, wo das denn eigentlich herkommt. Und nach meiner Einschätzung kommt es daher, dass wenn uns die Bild-Zeitung vorfiltert oder wenn uns eine ARD-Anstalt vorfiltert, dass wir einen ziemlich klaren Eindruck haben von den Kriterien, nach denen dort gefiltert wird, ob der immer richtig ist oder nicht, mal dahingestellt. Bei Google funktioniert der Filter auf der Basis von Suchalgorithmen, wo Google-Mitarbeiter nach meiner Überzeugung glaubhaft einem sagen, sie wissen selber nicht so genau, wie diese Suchalgorithmen funktionieren. Ich glaube, da liegt der Kernunterschied, dass wir da nur noch sehr verschwommene Vorstellungen, auch mit all den Hilfestellungen, die Sie vorhin in Erklärung gegeben haben, doch letztlich im Kern sehr verschwommene Vorstellungen davon haben, wie diese Suchalgorithmen tatsächlich funktionieren.
Sie hören aus Deutschlandradio Kultur, die Sendung Breitband. Wir reden hier über Suchmaschinen, die Macht von Suchmaschinen und über das Thema Suchen und Vergessen. Am Mikrofon, mein Name ist Philipp Banse. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen zu erörtern, wie... ja, warum die Funktion speziell von Google, aber auch an anderen Suchmaschinen eventuell kritisch zu betrachten ist und wie sie dazu beiträgt, unser Weltbild zu formieren und ob Filter schon immer da waren und was ganz Gewöhnliches sind und inwiefern Google ein besonderer Filter ist. Herr Harting, Medienrechtler aus Berlin, sagt jetzt, ja, es ist insofern ein besonderer Filter, als dass wir die Regeln nicht genau kennen, nach denen dort gefiltert wird, während bei allen anderen Filtern, die wir so kennen, Medien, Zeitungen, Fernsehanstalten, wir zumindest zu glauben wissen, dass wir die Filter kennen. Herr Sander-Beuermann, Herr Stalder, ist das ein valides Argument? Ist das das größte Problem am Filter Google, dass wir nicht wissen, wie die Regeln sind, nach denen dort gefiltert wird?
Ja, ich glaube, das ist ein fundamentales Problem. Das wird verstärkt dadurch, dass eben seit Mitte der Nullerjahre, seit bald mal 10 Jahren, personalisiert wird. Das heißt, wir können uns auch über die Resultate dieser Filterung nicht mehr unterhalten. Wenn wir uns beide die Bild-Zeitung anschauen, können wir uns darüber unterhalten, warum das eine drinsteht und das andere nicht drinsteht. Das heißt, wir können ein kritisches Bewusstsein dieses Filters erlangen. Während bei Google, wenn ich was suche, wenn Sie was suchen, kriegen wir 2 unterschiedliche Resultatsets. Und das ist ein Service, das ist kein Bug, das ist nicht ein Fehler des Programms, sondern das Programm ist gemacht, dass es genau das macht. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass sich die Kriterien laufend ändern. Dass wir also Dinge, die mal gestimmt haben, beispielsweise, dass der PageRank eine zentrale Position hatte, heute so nicht mehr stimmen. Und der vierte Punkt ist, dass diese Filter oder auch wenn Google vielleicht nicht mehr genau weiß, weil das alles auch schon komplexe Algorithmen sind, wie die funktionieren, sind es doch immer noch Sie, also eine sehr kleine Gruppe, die das kontrollieren. Das heißt, die haben hier eigentlich die Möglichkeit, dass Filter, die strukturell opak sind, von einer sehr, sehr kleinen Gruppe mit sehr, sehr fokussierten Interessen natürlich, kontrolliert werden und so gemacht werden, dass sie ihren Interessen dienen und nicht uns, unbedingt unseren Interessen.
Jetzt kann man sagen, jetzt muss ich an einer Stelle aber doch mal dringend
einhalten. Herr Sander-Beuermann.
Dass die Google-Programmierer nicht mehr wissen, wie ihre Algorithmen funktionieren, das können sie sonst wem erzählen. Nein. Also Programme sind deterministische Vorgänge und wissen sehr genau, wie die Algorithmen funktionieren und wie die wirken. Und krasses Beispiel sind ja die Kartellklagen in Brüssel, wo genug Firmen sich engagieren und viel Geld ausgeben, um nachzuweisen und Google juristisch zu bremsen, weil eben die Google-Ergebnisse klar bevorzugt werden. Das machen ja die Google-Algorithmen. Immer dann, wenn es ein Konkurrenzunternehmen, wenn es zu einem Konkurrenzunternehmen ein Google-Unternehmen gab, dann sind diese Konkurrenzunternehmen im Google-Ranking, im Google-Algorithmus, in der Google-Reihenfolge weit nach hinten gefallen. Das sind doch ganz klare Fakten.
Dazu muss man vielleicht kurz erklären, also es gibt Klagen von diversen Firmen und Privatpersonen bei der Kartellbehörde, bei der EU, dass eben Google eigene Produkte, eben, wir haben es vorhin gesagt, es gibt nicht nur die Suche, sondern auch Karten und Hotelservice und bei der Suche bevorzugt und andere private Drittanbieter eben bei der Suche dann weiter nach hinten fallen oder abfallen, also irgendwie Reisevermittler und andere Buchungssysteme. Und die EU ermittelt dort. Ich glaube, Google hat einen Kompromissvorschlag unterbreitet, den der Kommissar erst gut fand und dann gab es aber doch wieder Kritik. Mhm. Also das Verfahren schwebt noch, aber das gibt eine ganze Handvoll, Dutzende von Firmen und Anbietern, die eben darüber klagen, dass Google bei der Suche die eigenen Angebote bevorzugen würde und Drittanbieter eben dann auf Seite 10, 11 oder irgendwo im Nirvana halt verschwinden würden. Eine Sache haben Sie angesprochen, Herr Stalder, die ich nochmal kurz aufgreifen wollte. Dieses Argument der fragmentierten Öffentlichkeit. Also durch die personalisierte Suche bekommen wir jeder bei unserer Suche eigene individualisierte Suchergebnisse. Ich kann das zwar vom Prinzip her irgendwie nachvollziehen, aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass wir eine völlig fragmentierte Öffentlichkeit haben. Und das Argument steht ja so ein bisschen dahinter, dass nur eine Gesellschaft, die sich über bestimmte Dinge einig ist und auf bestimmtes gemeinsames Wissen aufbauen kann, auch als demokratisches Gemeinwesen funktionieren kann. Und bei fragmentierten Öffentlichkeiten sei das eben schwieriger. Ich habe dieses Gefühl nicht, dass wir in völlig fragmentierten Öffentlichkeiten leben und uns über keine gemeinsamen Werte und Ziele mehr verständigen können.
Ja, das würde ich auch so nicht sagen. Aber Google existiert ja nicht in einem Vakuum, sondern es gibt ja noch sozusagen gewachsene Medienstrukturen, gewachsene Formen von Öffentlichkeit. Das Fernsehen ist immer noch ein dominantes Medium der Informationsvermittlung. Insofern ändern sich solche Dinge nicht über Nacht. Aber klar ist, dass die Tendenz in diese Richtung geht, dass die Kräfte die Öffentlichkeit fragmentieren. Das ist bei weitem nicht nur Google. Das ist dieser ganze Rückzug in soziale Netzwerke, wo ich genau nur noch die Leute sehe, die für mich relevant sind, oder meine Freunde oder wer auch immer. Dass das hier quasi zunehmend selbstreferenzielle Wirklichkeiten geschaffen werden, die Tendenz ist eindeutig, dass das noch nicht 100% so ist und dass sich das gegen andere sozusagen soziale Akteure und Dynamiken am Reiben ist, das ist auch klar.
Ich wollte noch auf einen anderen Aspekt bei Suchmaschinen zu sprechen kommen, der auch nicht ganz unwesentlich ist, nämlich, dass sie Sachen ja finden. Also das ist ja auch erfreulich. Die Frage ist halt auch, die immer dann aufkommt, was sollen sie denn jetzt alles finden? Also wir reden jetzt gerade darüber, was uns da alles angezeigt wird, aber es gibt ja auch diese Diskussion, sollen sie wirklich alles finden? Sprich, soll es auch die Möglichkeit geben, dass man in dem Fall personenbezogene Daten einfach auch vergisst, dass sie aus der Öffentlichkeit verschwinden, nicht mehr oder nur noch ganz schwer auffindbar sind. Bevor wir auf das dann Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof zu sprechen kommen, ganz allgemein mal an Sie die Frage, Herr Stalder, vielleicht Sie als Wissenschaftler, der sich mit der Kultur der Vernetzung auch beschäftigt. Haben Menschen einen Anspruch darauf, dass einmal digitalisierte Informationen über sie aus dem Internet verschwinden, nicht mehr auffindbar sind? Oder müssen wir uns einfach nur eine neue Kulturtechnik aneignen, um mit vorhandenen Daten anders umzugehen und sie zu bewerten? Herr Stalder.
Also die Idee von Privatsphäre, die ist ja nicht schwarz-weiß. Ist ja nicht nur so, dass es entweder Dinge gibt, die nur im kleinsten, im engsten, im geschlossensten Kreis bekannt sind. Und ansonsten gibt es Dinge, die für alle gleich gut erreichbar sind. Sondern Privatsphäre oder auch das Selbstbild ist ja etwas, das sehr kontextuell ist. In dem Kontext erscheine ich so, im anderen Kontext erscheine ich so, im dritten Kontext erscheine ich so und gewisse Dinge sind in einem vage, aber trotzdem begrenzten Rahmen bekannt. Und das ist eben etwas, das beispielsweise Suchmaschinen oder diese ganze Integration auflöst. Es gibt jetzt zunehmend nur noch geheim und öffentlich. Und öffentlich heißt für alle problemlos zugänglich. Also wenn wir uns ansehen, wie traditionell öffentliche Daten behandelt worden sind, dann gibt es diese, die frei zugänglich sind und ganz einfach zugänglich sind. Da gibt es aber auch andere, die zwar öffentlich sind, und es ist wichtig, dass sie öffentlich sind, beispielsweise Gerichtsurteile. Das ist entscheidend, dass die öffentlich sind. Aber sie sind durch die Art und Weise, wie sie gespeichert sind, wie sie zugänglich sind, ist es mühsam, sie zu erreichen. Das heißt, es braucht einen gewissen Aufwand, um an diese Daten zu kommen. Das heißt, es entsteht hier so eine Grauzone oder so ein Zwischenbereich, der zwar juristisch gesehen öffentlich ist, aber in der Praxis eine andere Form der Öffentlichkeit hat, wie das, was im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und diese Kontextualisierung, diese Abstufung, die sind wir drauf und dran zu verlieren.
Ist das ein Problem?
Ich glaube, das ist ein Problem, weil es mich zwingt, mich immer zu verhalten, wie wenn alle zuschauen würden. Und das, denke ich, ist problematisch. Also gerade wenn ich mich an meine eigene Teenagerzeit erinnere, war ich froh, dass meine Eltern nicht alles gesehen haben, was ich gemacht habe.
Ja, aber das meine ich halt. Also das ist ja so dieses oh Gott, mein Ausbilder sieht mein Facebook-Foto aus meiner letzten Klassenfahrtszeit, wie ich besoffen in der Ecke liege, Argument. Und das Gegenargument ist, Ja, wenn wir aber lernen, mit potenziell alten, veralteten Informationen anders umzugehen und wenn wir in der Lage sind, sie entsprechend zu bewerten, wissend, dass so etwas vielleicht wir früher nicht zu Gesicht bekommen hätten, weil es einfach vergessen, verschwunden, nicht mehr auffindbar gewesen wäre, dann muss man Dinge nicht löschen, sondern man lernt einfach, die Gesellschaft lernt, Dinge eben entsprechend zu bewerten und in ihrer Wichtigkeit einzuordnen.
Das halte ich für relativ naiv, insofern, weil es darum geht, also weil das von der Annahme ausgeht, dass derjenige, der diese Information sieht, sie ehrlich bewerten will. Und das ist natürlich nicht immer der Fall, sondern diese Information, die kann missbraucht werden, die kann aus dem Kontext gerissen werden, die kann gegen mich verwendet werden in einer Art und Weise, wie es extrem mühsam macht, bis ich erkläre, dass das Foto 10 Jahre alt war, dass es eine Klassenfahrt war, dass das nicht gestern war und dass ich nicht jeden Abend betrunken bin, sondern nur an diesem einen Abend. Und all diese Dinge, die, wenn ich das alles dauernd erklären muss, und wir sehen ja auch beispielsweise gerade für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, wie jeder Politiker, der erwischt wird, Drogen zu nehmen, ist sofort weg vom Fenster, obwohl wir alle wissen, dass ein Großteil der erwachsenen Bevölkerung das eine oder andere Mal Drogen konsumiert. Aber diese Toleranz, die haben wir nicht und die wird auch nicht gewährt, weil wir hier in einer Umgebung sind, wo versucht wird, mit solchen Informationen die einen oder die anderen rauszukippen.
Herr Herding, der Europäische Gerichtshof hat in dieser Sache ein ziemlich eindeutiges Urteil gefällt, nämlich sinngemäß, korrigieren Sie mich, aber was im Allgemeinen unter dem Urteil mit dem Recht auf Vergessenwerden paraphrasiert wird, haben die gesagt, die Suchmaschinen, nicht nur Google, aber Suchmaschinen müssen personenbezogene Daten aus den Suchanzeigen entfernen, wenn die betreffenden Personen bei den Suchmaschinen darum bitten.
Richtig, vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Kollegen eben. Die Fälle von den betrunkenen oder sonst wie peinlichen Fotos, die halte ich für Beispielsfälle von nachwachsendem Bewusstsein. Wobei ich das Bewusstsein, glaube ich, bei uns Älteren langsamer nachwächst als bei den Jüngeren nach meiner Beobachtung. Also die auch aus praktischer Erinnerung kann ich mich erinnern, das ist vor einem Jahrzehnt, wesentlich häufiger vorkam, dass man durch eine zufällige Personensuche Peinliches fand. Da bedurfte es einfach in der immer besser werdenden Suchtechnik eines gewissen Nachwachsens der Aufmerksamkeit, dass man eben bestimmte Dinge in bestimmter Form nicht ins Netz stellt. Bei den sozialen Netzwerken ist es genauso. Also wenn ich mir anschaue, aus meiner Verwandtschaft, die Teenager, die dort in den Netzwerken sind, ja, da sind die Sachen nicht öffentlich auffindbar. Ja, die haben das verstanden. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage, dass die Technik den Vorrang hat und dann kommt es zu gewissen peinlichen Vorkommnissen und dann muss das Bewusstsein dort nachwachsen. Zum Europäischen Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie die Gewichtung zwischen Persönlichkeitsrecht ist, der Betroffenen ist und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit ist, in Fällen, in denen bei einer Personensuche nur die betrifft es, also die Eingabe des Namens Nico Herting, inwieweit ich ein Bestimmungsrecht darüber habe, was dort gefunden werden kann an Informationen. Und der Europäische Gerichtshof hat dort erstaunlicherweise gesagt, also überhaupt, Google wird, das ist in einem Nebensatz abgehandelt, Google wird nicht als Medium, also nicht als Filter, über den wir vorher gesprochen haben, behandelt und genießt dort nicht dieselbe Privilegierung vom Datenschutzrecht, die ansonsten Medien genießen. Und dann sagt der Europäische Gerichtshof, im Zweifel gibt es einen Vorrang des Persönlichkeitsrechts vor der Informationsfreiheit. Im Zweifel muss Google löschen, nur wenn es gute Gründe gibt, zu sagen, hier ausnahmsweise besteht hier wirklich ein so hohes Informationsinteresse, dass man hier die Persönlichkeitsrechte beiseite lassen kann, nur im Ausnahmefall, wo sich jetzt mal herausstellen wird, wie selten der ist, gibt es dieses Bestimmungsrecht nicht. Das heißt, wir haben alle im Prinzip jetzt das Recht, selber die Maßstäbe dafür zu setzen, was wir bei beim Googlen unseres Namens gefunden sehen wollen und was nicht.
Ganz kurz ein paar Zahlen dazu. Also Google hat gesagt, europaweit hätten sie 70.000 Anträge auf Entfernung von Links aus den Suchergebnissen bekommen. Von insgesamt wollen die Bürger mit diesen 70.000 Anträgen rund 267.000 Links streichen lassen. Allein aus Deutschland kamen 12.000 Anträge. Wie gesagt, die Seiten werden nicht gelöscht, die Seiten werden auch nicht aus dem Index gelöscht, sondern sie tauchen nur nicht mehr in den Suchergebnissen auf. Auch dann wahrscheinlich, so wie ich das sehe, nur in der nationalen Seite. Also wenn das für Deutschland, für Google.de gilt, dass Nico Herting in einem bestimmten Zusammenhang da nicht mehr auftritt, dass eine bestimmte Webseite bei der Suche nach ihrem Namen nicht mehr auftaucht, heißt das noch lange nicht, dass die nicht bei Google.com oder Google.co.uk oder Google China nicht auftaucht.
Google China, ja. Wie das innerhalb Europas ist, da dürfen sich praktische Fragen stellen bei Google. Das ist eine Vermutung, die ich jetzt äußere. Es dürfen sich praktische Fragen stellen bei Google. Und da ist das Urteil auch nicht so richtig eindeutig, weil zu dem jämmerlichen Zustand, den wir im europäischen Datenschutzrecht haben, ist dazu gehört, dass das Datenschutzrecht tendenziell einheitlichen Maßstäben folgt. Und wenn es um die Meinungs- und Informationsfreiheit geht, dann gelten 28 verschiedene Rechte der Mitgliedstaaten. Insofern lässt das Urteil auch erstmal die Möglichkeit offen, dass das wiederum in jedem Mitgliedstaat wiederum auch etwas anders gerichtet wird.
Da hat es ja auch jetzt schon erste Fälle gegeben, die man so als Missbrauch bezeichnen könnte. Unter hiddenfromgoogle.com sind diese aufgeführt, wo also Google Medien benachrichtigt hat, dass Links zu einigen Artikeln von ihnen aus der Suche entfernt wurden. Also das betrifft Artikel vom Guardian oder Artikel von der Daily Mail oder auch der Spiegel beklagt sich, dass ein Artikel bei bestimmten Suchanfragen nicht mehr in den Suchergebnissen auftaucht, weil sich eben Menschen, die in diesen Artikeln vorkommen, darüber beklagt haben und den Antrag gestellt haben, dass sie rausgenommen werden. Was halten Sie denn von dieser Regelung?
Die Regelung ist mehr als fragwürdig. Auch Fälle, die ich, kann ja nicht aus meiner Mandatspraxis plaudern, aber Fälle, die ich aus dem Umfeld so höre, jedenfalls ist mir bislang zu Ohren gekommen, dass es überwiegend um Fälle geht, wo kritisch über, ja, ich sag mal, Finanzvermittler und Ähnliches berichtet wird, oft schon auch lange berichtet wird, wo die Betreffenden jetzt froh sind, dass sie jetzt das dem Europäischen Gerichtshof zu verdanken haben, dass sie jetzt an Google schreiben können und sagen können, ich will demnächst nicht mehr, wenn ein Kunde den Namen Max Müllermann eingibt, ein Makler mal als Beispiel genommen, dass der findet die ganzen Beschwerden, die meine früheren Kunden dort geäußert haben.
Herr Stalder, wie sehen Sie das denn? Ist das ein wirksames Urteil, ein wirksames Vorgehen, um diesem vermeintlichen Recht und Persönlichkeitsrecht, dort bei Google nicht mehr gefunden zu werden, gerecht zu werden?
Ich finde die grundsätzliche Intention, eben hier wieder so gewisse Stufen der Findbarkeit einzuführen. Und nicht einfach zu sagen, alles, was veröffentlicht ist, ist im gleichen Maße, soll auffindbar sein, sondern gewisse Dinge sind eben kontextueller begrenzt. Das finde ich nicht im Grundgedanke nicht schlecht. Was meiner Meinung nach der fundamentale Konstruktionsfehler ist, ist, dass Google quasi die Entscheidung zugetragen wird, ob es ein Request, also eine Anfrage nach Löschung, ob es der nachkommt oder nicht. Also hier haben wir ein System, das eigentlich Rechtsdurchsetzung privatisiert. Google ist jetzt derjenige, der entscheidet, ja, das nehmen wir raus, nein, das nehmen wir nicht raus. Und entsprechend nehmen sie natürlich Dinge raus, weil sie dieses Urteil nicht wollen, weil das Aufwand für sie bedeutet, die umstritten sind. Also Berichte aus dem Guardian, Berichte aus dem Spiegel, das würde ich ganz klar als Grenzfälle bezeichnen, die wahrscheinlich nicht hätten entfernt werden sollen.
Aber die wurden ja zum Teil auch wieder reingenommen. Also die wurden zunächst gestrichen, rausgenommen aus den Suchergebnissen, dann meldet Reuters, dass einige davon von den Guardian betreffend wieder reingenommen wurden. Also da gibt es ein Hin und Her.
Genau, aber hier ist ein großes Problem, dass hier ein privater Anbieter wird mit der Aufgabe beauftragt, rechtliche Entscheidungen zu fällen. Und wir haben das Problem, in anderen Gebieten auch, auf dem Gebiet des Urheberrechts, was blockiert wird, was von YouTube gestrichen wird, was gelöscht wird. Auch hier haben wir einen privaten Anbieter, der sozusagen Rechte durchsetzt. Und das wird ein ähnliches Problem geben, wie wir heute beim Urheberrecht haben, dass diese Rechte willkürlich durchgesetzt werden, dass diese Rechte im Interesse von mächtigen Rechteinhabern durchgesetzt werden und dass wir überhaupt keine Rekursmöglichkeiten haben. Also hier ist ein schwerer Konstruktionsfehler, meiner Meinung nach.
Dazu sollte der Jurist Nico Herde noch was sagen.
Also da muss ich Sie kurz korrigieren. Also erstmal stehen wir erst am Anfang. Die Datenschutzbehörden wappnen sich schon alle dafür, weil die bekommen alle Fälle, wo Google eine Löschung ablehnt. Wenn die Datenschutzbehörden dann auch die Löschung ablehnen, dann ist der Weg zu den Gerichten offen. Das heißt, uns werden wir mal sehen, wie groß die Welle ist. Aber ein nicht geringer Teil dieser 70.000 Anfragen, nämlich die, wo Google sagt, nee, das lassen wir drin, ja, mit denen werden sich demnächst die Datenschutzbehörden beschäftigen. Insofern gibt es keine Privatisierung. Und dann noch ein zweiter Aspekt, wenn ich Google als Anwalt zu beraten hätte und jetzt wirklich nur auf Googles Interessen schauen würde, würde ich sagen, im Zweifel löscht immer. Weil da gibt es keinen Kläger. Ja, der Guardian hat kein Klagerecht darauf, dass der Artikel dort drinnen bleibt. Das ist eine der Kernpunkte des Urteils, warum man es kritisieren muss.
Aber das ist doch eine Privatisierung.
Weil es heißt, im Zweifel Löschung, übrigens auch für MetaGerd, ja, also auch dort gehen dieselben Maßstäbe, das ist ja in keiner Weise damit begründet, dass jetzt Google hier eine besonders mächtige Stellung hat. Also auch in Hannover wird man sich auf entsprechende Anfragen gefasst machen müssen.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne so eine kleine Schlussrunde einläuten. Also wir haben jetzt festgestellt, Google hat unzweifelhaft einen sehr großen Marktanteil, andere Suchmaschinen nicht. Suchmaschinen generell, das denke ich, ist auch klar geworden, beeinflussen das, was wir von der Welt mitbekommen, was wir mitbekommen. Das kann man kritisch sehen oder nicht. Was kritisch gesehen wurde, ist, dass die Mechanismen, nach denen die Suchmaschinen uns die Welt präsentieren, nicht klar sind. Ich denke, was man ja feststellen kann, wo einem ja unwohl sein kann, ist, wenn ein Anbieter 96% oder über 90% Marktanteil in Deutschland hat, wenn man die Macht von Suchmaschinen, wie wir sie beschrieben haben, kennt, dann kann man, glaube ich, zumindest mal darüber reden, wie ließe sich denn mehr Konkurrenz, mehr Vielfalt, vielleicht mehr Transparenz herstellen? Was sind da für auf welchen Ebenen sind da Handlungen denkbar? Vielleicht fängt Herr Stalder mal an und dann Herr Sander-Beuermann.
Ich denke, eine der Fragen, über die wir uns Gedanken machen müssen, ist, wenn wir sagen, dass Filterung notwendig ist, und das würde ich absolut sagen, es ist keine Möglichkeit, die Welt ungefiltert zu sehen, dann müssen wir uns über diese Kriterien der Filterung Gedanken machen. Das kennen wir an anderen Beispielen auch. Beispielsweise, wir haben die Nicht-Diskriminierungsauflagen, dass ich beispielsweise Bewerber für eine Stelle nicht nach Religionszugehörigkeit filtern darf. Ich kann nicht sagen, alle Moslems sind von Anfang an aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen. Also wir haben Verfahren entwickelt, wie wir Filter auch gesellschaftlich verhandeln, gewisse Kriterien. Und da ist natürlich die Frage, wie mache ich das einerseits transparent und verhandelbar, ohne gleichzeitig, und das ist ja einer der Gründe, wieso Google sagt, dass es das nicht öffentlich machen kann, Tür und Tor zu öffnen, diese Filter zu manipulieren. Aber da ist, denke ich, ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass es wichtig ist, dass stärkere Konkurrenz zwischen den Filtern besteht. Also, dass ich die Welt nach verschiedenen Kriterien geordnet sehen kann und nicht nur nach einem. Genau. Und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, klar, andere Suchmaschinen, aber es haben schon ein paar versucht und sind alle bisher nicht so weit gekommen. Und das wird, je mehr Daten Google über die Nutzarten, je genauer es personalisieren kann, was ja durchaus auch ein positiver Service ist, desto schwieriger wird das für andere in diesen Markt einzutreten. Das heißt, wir müssen uns überlegen, gibt es Möglichkeiten, dass ich beispielsweise von Google verlange, dass es mir verschiedene Filter anbietet, beispielsweise nicht personalisierte Resultate oder ähnliches. Und da, glaube ich, ist eine Möglichkeit größere Transparenz, aber auch größere Entscheidungsmacht wieder zum User zu verlagern, wie er oder wie sie die Welt sehen möchte.
Also klare Offenlegung oder weitgehende Offenlegung der Kriterien, nach denen gefiltert wird und Möglichkeiten, bestimmte Filter ab- oder einzustalten. Herr Sander-Beuermann, Sie betreiben ja nun eine Suchmaschine, die MetaGer. Warum ist es so schwer? Warum kann man einfach nicht sagen, ja, dann gründet man halt eine alternative Suchmaschine, so wie Sie das ja getan haben, und dann gibt es da 10 Suchmaschinen, die sind alle gleich gut und dann haben wir alle eine Auswahl und alle sind glücklich.
naja, wirkliche Alternativen, die einen eigenen Index betreiben. Das kann sich ja außer Google in der westlichen Welt nur noch eine einzige Firma leisten, nämlich Microsoft.
Vielleicht noch Apple.
Es gibt aber nicht als Suchmaschine. Auch da ist Apple nicht im Geschäft. Es gibt in Russland die russische Yandex, die das noch können. Aber ansonsten sind das die drei einzigen Player mittlerweile, die finanziell in der Lage sind, einen globalen Internetindex zu betreiben und am Leben zu erhalten, zu erweitern. Der Grund ist ganz einfach. Man braucht dafür so viel Geld. Google betreibt ca. 15 bis 20 Rechenzentren rings um die Welt, beschäftigt 50.000 Mitarbeiter. Das kann sich keine normale Firma leisten. Das kann sich auch kein einzelner Staat mehr leisten. Das übersteigt die Förderetats vom Bundesforschungsministerium oder anderer Staaten bei Weitem. Die einzige Alternative, die sich momentan vielleicht gerade entwickelt, wäre es, einen mit öffentlichen Mitteln finanzierte informationelle Infrastruktur zu schaffen. Einen freien Webindex, könnte man sagen. Eine öffentlich zugängliche Datenbank, die prinzipiell von jedem genutzt werden kann, nicht unbedingt kostenlos, auf der dann die verschiedenen konkurrierenden Modelle, die verschiedenen konkurrierenden Geschäftsmodelle, die verschiedenen Filter von ganz unterschiedlichen Betreibern, von Firmen, von konkurrierenden Firmen, von Organisationen der Zivilgesellschaft parallel betrieben werden könnten. Da könnte sich wieder der Pluralismus entwickeln, der in unserer Gesellschaft eigentlich für die Informationsvermittlung zuständig sein sollte. Aber diese Infrastruktur, die wird man nur mit diesen öffentlichen Mitteln überhaupt erschaffen können.
Sie arbeiten ja an dem Konzept für so einen, genau, ich nenne das genau, mal ja. Open Index, also ja, eine Sammlung von allen Webseiten, Internetseiten, allen Links und einer vielleicht auch erst so anfänglichen Priorisierung und Gewichtung, auf die dann andere alternative Suchmaschinen und andere Dienste, die das brauchen, zugreifen können. Sie arbeiten daran mit der Universität Hamburg zusammen. Mhm. Wer soll das bezahlen? Das sind ja einige 100 Millionen Euro, die da zusammenkommen. Wer soll das bezahlen?
Das wird nur mit EU-Mitteln gehen. Das wird kein einzelner Staat oder keine einzelne Firma investieren können oder wollen.
Es gibt ja auch schon andere große Projekte, die so, sagen wir mal, fundamentale Wissensbestände für die Allgemeinheit weitgehend frei zur Verfügung stellen. Die Wikipedia ist die eine, die OpenStreetMap eine andere, wo sozusagen jeder, der mitmachen will, Kartendaten beitragen kann. Und das Ergebnis sind zum Teil sehr, sehr gute Dienstleistungen. Die OpenStreetMap und die Wikipedia, die werden viele kennen. Kann man sowas nicht quasi von der Allgemeinheit zusammentragen lassen, so einen Index?
Nein, das sind ja beides, Wikipedia und OpenStreetMap, beruhen auf freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit. Das ist in dem Maß nicht mehr möglich. Wenn bei der Wikipedia ein Artikel fehlt oder irgendwo mal was Falsches drinsteht, das ist nicht weiter tragisch. Bei einem solchen globalen Index, der muss auf soliden Füßen stehen. Wenn da auf einmal falsche Ergebnisse kommen, wenn da wesentliche Teile fehlen, wenn da wirklich Unsinn rauskommt, wenn da technische Fehler drin sind, das geht nicht. Dann wäre das Baby von vornherein, würde nie ans Laufen kommen. Da muss solide Technik dahinter stehen.
Okay. Ich finde das ein interessantes Projekt. Den Link, wenn es da einen Link gibt, den finden Sie dann auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de. Wir müssen an dieser Stelle leider zum Ende kommen. Ich danke ganz herzlich Felix Stalder, Professor für digitale Kultur und Theorie der Vernetzung an der Zürcher Hochschule der Künste. Ich danke Nico Herting fürs Kommen hier ins Studio, Anwalt für Medien- und Internetrecht. Und ich danke Herrn Wolfgang Sander-Beuermann, Mitbetreiber der Suchmaschine MetaGer. Mein Name ist Philipp Banse. Alle Links, den Podcast und weitere Informationen finden Sie, wie gesagt, auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Tschüss. Not too soon.
Come back.